Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Markus. In jener Zeit trieb der Geist Jesus in die Wüste. Dort blieb Jesus 40 Tage lang und wurde vom Satan in Versuchung geführt. Er lebte bei den wilden Tieren und die Engel dienten ihm. Nachdem man Johannes ins Gefängnis geworfen hatte, ging Jesus wieder nach Galiläa. Er verkündete das Evangelium Gottes und sprach: Die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe. Kehrt um und glaubt an das Evangelium. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Schwestern und Brüder, zum ersten Fastensonntag gehört immer das Evangelium über die Versuchungen Jesu. Im dreijährigen Zyklus der Sonntagsevangelien und Sonntagslesungen, den wir in der katholischen Kirche haben, ist nun ausgerechnet dieses Jahr im Lesejahr B das Markus-Evangelium dran. Und im Markus-Evangelium haben wir so einen summarischen Bericht. Und es werden nicht die einzelnen Versuchungen aufgeführt, wie wir sie sonst haben. Das sollte uns nicht enttäuschen, sondern Anlass sein, einmal genauer hinzuschauen, wo haben denn diese Versuchungen ihren Platz? Und was ist der Rahmen, der sich dazu darstellt? Und zugegebenermaßen, Sie haben bestimmt auch mitverfolgt, in der katholischen Kirche hatten wir jetzt über Monate die Diskussion, wie ist das eigentlich mit dem Wort, führe uns nicht in Versuchung in der Vaterunser-Bitte. Und wer heute über die Versuchungen das Evangelium hört, bei dem klingt an. Wie ist das nun eigentlich mit Versuchung? Ganz deutlich ist zu bemerken, ich habe jetzt schon häufiger festgestellt, dass das erstaunen lässt, diese Versuchungen stehen nach der Taufe Jesu, nicht davor, sodass man denkt, das war alles noch Vorbereitung, nach der Taufe Jesu. Das ist ganz wesentlich und sie stehen unmittelbar vor dem Beginn seiner Verkündigung. Auch das ist ganz wesentlich, denn nach der Taufe versucht zu werden, das heißt, dieser Jesus, von dem wir heute hören, ist derselbe, der von Johannes im Jordan getauft, die Stimme vom Himmel hört, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich mein Wohlgefallen. Bei Markus in dieser Du-Form. Und dieser Jesus, der diese Stimme gehört hat, wird nun vom Teufel in Versuchung geführt. Das, was da geschieht und auch das, was uns bei Matthäus und Lukas mit den Aussagen Jesu als Antwort auf die Versuchung des Teufels geschildert wird, das steht zugleich aber auch in Verbindung zur Verkündigung, deren Beginn wir heute hören. Das heißt, was da geschieht und was Jesus sagt, bei den anderen beiden Synoptikern, das ist schon das, was auch der Gegenstand seiner Verkündigung wird. Kehrt um, das Reich Gottes ist nahe. Es ist eine Eigenart, dass wir eben in dieser summarischen Schilderung uns auf anderes besinnen können. Zum Beispiel, dass es heißt, die 40 Tage und 40 Tage lang wurde Jesus in Versuchung geführt. Das ist nicht nur am Ende einer Episode, sondern 40 Tage lang. Und die 40, das ist nun einmal eine heilige Zeit. Das brauche ich Ihnen nicht zu sagen, damit haben Sie sich mit Gewissheit schon häufig befasst, also eine heilige Zahl, die wir aus der Bibel kennen, die 40 Tage, die Noah in der Arche war während der Sintflut. Wir haben heute gehört, wie das ausgeht. Die 40 Tage, die Elia unterwegs gewesen ist in seiner Wanderung bis zur Gottesbegegnung auf dem Berg Horeb. Die 40 Jahre, die das Volk Israel unterwegs gewesen ist in der Wüste, die 40 Tage, die Mose auf dem Berg Sinai gewesen ist, als er das Gesetz von Gott empfängt. 40 ist eine heilige Zahl. Und vor allem diese 40 Tage, die Jesus in der Wüste verbringt, werden für uns zur heiligen Zeit. In den meisten Sprachen ist das, was wir im Deutschen Fastenzeit nennen, auch Passionszeit, die Zeit der 40 Tage, Quadragesima, Quaresima, Carem, also immer in allen Sprachen wieder die 40. Ich muss persönlich sagen, mir gefällt deshalb die Zahl 40 Tage auch eigentlich besser als 7 Wochen. Das ist nicht genau dasselbe, das beschreibt dasselbe Faktum, aber es hat nicht diesen tieferen Charakter einer heiligen Zahl. Aber das sind nun einmal diese 40 Tage. Und in diesen 40 Tagen wird Jesus in Versuchung geführt. Aber was heißt Versuchung? Ist Versuchung ein auf die Probe stellen und dann sitzt eine Jury da oder Gott als der einzige Juror und schaut, ob der Versuchte es schafft oder scheitert? Das ist nicht die Frage. Darum geht es nicht. Es ist doch mehr darin. Vor allem, wenn der, der über allem steht, Gott selbst, gerade vorher noch gesagt hat, du bist mein geliebter Sohn. Und wenn wir doch gerade heute gehört haben, dass Gott nach der Sintflut sagt, seht, ich setze meinen Bogen in die Wolken. Das steht über allem, auch für jeden und jede von uns. Das ist die Aussage Gottes, die ist zuerst. Was sind dann die Versuchungen? Bevor wir darüber nachdenken, wie das mit unseren Versuchungen ist, müssen wir die Besonderheit der Versuchungen betrachten, von denen uns hier erzählt wird im Evangelium, denn für Jesus sind es messianische Versuchungen. Da geht es nicht darum, ob er einen moralisch guten Lebenswandel hat. Da geht es nicht um das, was man landläufig unter Versuchung immer wieder versteht, meistens im sexuellen Bereich. Nein, es sind messianische Versuchungen. Bleibt er auf seinem Weg? Steht er zu seiner Sendung als Messias? Das ist das Entscheidende. Und wir erleben es hier allgemein, bei Matthäus und Lukas dann sehr genau ausgeführt, wie souverän Jesus durch diese Versuchungen hindurchgeht. Die Souveränität dessen, der vom Himmel kommt und gesandt ist. Wir erleben das vor allem dann, wenn wir in diesen ausführlichen Versuchungsbeschreibungen der beiden anderen Synoptiker hinhören und einmal nicht, wie das häufig der Fall ist, fragen, was hat der Teufel eigentlich genau gemeint, wenn aus Steinen Brot werden soll oder wenn Jesus sich von der Zinne des Tempels stürzen soll oder vor ihm sich niederwerfen soll, wenn wir einmal nicht uns mit dem Teufel beschäftigen, sondern wenn wir einmal fragen, was Jesus antwortet, das auszulegen, das zu meditieren, ist doch das Entscheidende. Was sagt er? Das mit dem Teufel mag interessant sein, aber mich interessiert es nicht wirklich. Das ist für mich nicht maßgeblich und ich will auch gar nicht wissen, wie er es meint. Also der Teufel, wir wissen, wie das jetzt gedacht ist. Die Versuchung ist nicht das Entscheidende, sondern die Antwort Jesu, die für uns zur Richtschnur wird. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes hervorkommt. Das ist es. Das gibt mir Orientierung und ich glaube, so geht es uns doch allen. Dieses Wort, das wir auch oft zitieren, dieses Wort kann unser christliches Leben prägen. Und zu sagen, du sollst den Herrn anbeten und ihm allein dienen, das ist doch ein Wort. Ihm allein dienen. Die Gottesfurcht, glaube ich, die kann uns heute nicht mehr in Bedrängnis bringen. Die Gottesfurcht, das ist eigentlich der befreiende Akt. weil wir dann die Menschenfurcht ablegen. Das meiste, was wir falsch machen, machen wir falsch, weil wir vor irgendwelchen Menschen Angst haben, uns ihnen und ihren Kriterien und Erwartungen unterwerfen. Die Gottesfurcht befreit. Denken wir einmal nur an die Geschichte unseres Landes. Was ist da gewesen, wenn Menschen sich an die Stelle Gottes setzen und deshalb auch ihm allein dienen? Ihm allein. Und keiner kann sich und darf sich an die Stelle Gottes setzen. Und wenn es einer versucht, dann ist eben unsere Aufgabe, dem uns zu widersetzen. Also, die Versuchungen, sie zeigen, wie souverän Jesus seinen Weg geht. Sie zeigen, dass er da in der Wüste mit den wilden Tieren zusammen ist. Das ist schon ein Bild der eschatologischen, messianischen Endzeit, wo die wilden Tiere nicht mehr zur Gefahr werden, sich untereinander und mit den Menschen vertragen. Und die Engel dienen ihm. Das sind die Versuchungen Jesu. Und tatsächlich mündet das dann in seine Verkündigung. Nun bleibt aber immer noch die Frage, und wie ist das nun mit uns und der Versuchung, in die wir geführt werden? Dürfen wir uns überhaupt damit vergleichen? Ist das nicht etwas ganz anderes? Und ich bin sicher, wenn Sie darüber nachdenken, dann fällt Ihnen auch jener Satz im 4. Kapitel des Hebräerbriefes ein, in Vers 15. Wir haben ja nicht einen hohen Priester, der nicht mitfühlen könnte mit unseren Schwächen, sondern einen, der in allem wie wir versucht worden ist, aber nicht gesündigt hat. Einen, der in allem wie wir versucht worden ist, aber nicht gesündigt hat. Hebräer 4,15. Da wird die Verbindung hergestellt. Und tatsächlich, hier sind wir und Jesus im selben Zusammenhang von Versuchung genannt. Aber worum geht es da? Für den Hebräerbrief, der ja schon reflektiert dieses Leben der frühen christlichen Gemeinde, ist es die Versuchung, vom Glaubensweg abzukommen. Wir sind auf dem Pilgerweg des Glaubens. Und jetzt geht es darum, das Ziel im Auge zu behalten, auf dieser langen Wanderung, die Hoffnung nicht zu verlieren, nicht aus der Hoffnung herauszufallen. Wichtiges Stichwort im Hebräerbrief. Und da wird uns nun gesagt, das ist auch für Jesus die Versuchung schlechthin gewesen, herauszufallen aus diesem Pilgerweg des Glaubens, der für ihn dann der Weg seiner Sendung als Messias ist. Also in allem versucht, der aber nicht gesündigt hat. Was heißt das nun für uns und auch diese Vaterunser-Bitte? Das ist bei uns ein wenig Thema geworden, aus einem ganz kleinen Anlass. Papst Franziskus, an dem wir so schätzen, dass er immer so unberechenbar ist und dass er Dinge plötzlich mal aufwirft und gar nicht vorher das mit allen abgestimmt hat und noch durch mehrere hat prüfen lassen, kann man das so formulieren oder nicht. Und wir schmunzeln darüber. Die mit ihm in Rom zusammenarbeiten, die schlagen oft die Hände beim Kopf zusammen und sagen, jetzt müssen wir wieder gucken, wie wir das hinkriegen und müssen das den anderen erklären. Und trotzdem sind wir ja alle froh darum, diese Lebendigkeit, die da ist. Und da hat er nun gesagt, ja, also, wenn die Franzosen nun tatsächlich den Text des Vaterunsers, ihre Übersetzung ändern und nicht mehr sagen, führe uns nicht in Versuchung, sondern lass uns nicht in Versuchung hineingeraten. Entrée heißt es da, lass uns nicht in Versuchung hineingeraten. Dann kann man das verstehen, denn Gott versucht ja nicht, der Teufel versucht. Das hat er im Flugzeug gesagt, einem Journalisten, so bei dem Interview. Und ich bin überzeugt, er ist geprägt als Argentinier davon, dass es im Spanischen schon lange so heißt. Also ich habe es nie anders kennengelernt als, lass uns nicht in Versuchung fallen. Da ist es Fallen, Franzosen sagen dann Entrée. Und so hat er das gesagt. Das war aber keine dogmatische Aussage, sondern das war Anlass, einmal darüber nachzudenken, was meinen wir eigentlich? Mir war es ein bisschen unangenehm, als dann im katholischen Bereich das so heiß diskutiert wurde. Und ich dachte, nun haben wir uns doch vor vielen Jahrzehnten ökumenisch auf den einen Text des Vaterunser geeinigt, da können wir doch nicht einfach jetzt daran herumbasteln. Dann habe ich Propst Oliver Albrecht angesprochen, den Propst der jetzt neu geschaffenen Propstei Rhein-Main, er ist also von Offenbach bis hier ins Nassauische zuständig. Und er ist Mitglied in unserem Hauptausschuss Ökumene, unseres Diözesan-Synodalrats im Bistum Limburg, also nicht nur Gast, sondern Mitglied in diesem Ökumene-Ausschuss. Ich habe ihn angerufen und habe gesagt, also, Bruder Albrecht, wie ist das? Mir ist das ganz unangenehm. Hoffentlich bringen wir Sie nicht in Verlegenheit und Sie sollen auch nicht denken, dass wir jetzt den Text ändern würden ohne Absprache. Da war ja noch nicht klar, was die Bischöfe dazu sagen werden, wenn sie zusammenkommen. Und er hat zu mir gesagt, wissen Sie was? Als das zum ersten Mal in der Zeitung stand, da begannen auch bei uns die Diskussionen. Und Sie können sich nicht vorstellen, so oft wie ich jetzt mit Jugendlichen und jungen Leuten über das Vaterunser diskutiert habe, habe ich es früher noch nie getan. Also wir sind jetzt in einem Gespräch und das ist gut so. Was ich bedauert habe, war, wenn Einzelne allzu kategorisch es immer schon wussten und die anderen dann schon quasi als Heretiker verdammt haben, wie kann man nur, es ist doch völlig klar, dass das so ist oder so ist, je nachdem, sondern das Gute ist doch, dass wir uns damit befassen und meditierend da hineingehen, meditierend. Und dann wird man ganz von selbst auf das kommen, was uns heute durch Evangelium, aber auch Lesung, erste Lesung vor Augen geführt wurde. Gott ist nicht der, der zuschaut und dann zuließe, wenn ich scheitere in der Versuchung, dass ich dann der Verdammnis anheimfalle. Nein, Gott ist immer der, dessen Barmherzigkeit größer ist. Und wenn ich schon in Versuchung gerate, dann vielleicht, um erprobt zu werden, wie Hiob, dann vielleicht, um selber auch bescheidener zu werden, dass ich nicht meine, ich gehe straight meinen Weg, ich mache es schon immer richtig, sondern dass ich auch spüre, das war jetzt nicht richtig und es wäre mir lieber gewesen, ich wäre nicht in diese Situation gekommen. Aber ich bin hineingekommen und ich habe mich nicht bewährt. Und dann werde ich bescheidener und dann geschieht das Entscheidende, dann setze ich mein Vertrauen wieder umso mehr in die Gnade und Barmherzigkeit Gottes und nicht in meine eigene Stärke und meine Fähigkeiten. Also, so meditierend umgehen mit dieser Vaterunser-Bitte und führe uns nicht in Versuchung, das hat mich dazu gebracht zu sagen, man kann diese Bitte formulieren, wie man es möchte. So oder so, es wird für mich immer dasselbe bleiben, wie ich mich vor Gott bewähre, aber nicht aus eigener Kraft, sondern mit seiner Hilfe. Und am Ende ist es ja ohnehin die Frage, dass nicht wir das Vaterunser ändern, sondern die Frage, wie übersetzen wir korrekt? Das fragen wir ja immer wieder, wie übersetzen wir korrekt? Und Luther hat ein eigenes Sendschreiben über die Frage der richtigen Übersetzung der Bibel herausgegeben. Und tatsächlich habe ich mich dann mit einem Professor für die Exegese des Neuen Testaments besprochen und der hat gesagt, ach, weißt du, man könnte jetzt mal nachschauen, im Aramäischen gibt es vielleicht ein Wort, das so inkoativ verstanden werden könnte, dass es das und das aussagt, aber ehrlich gesagt, das ist eine Hilfskonstruktion und es ist noch nicht mal wissenschaftlich redlich. Das ist die Bitte, sie ist uns griechisch überliefert. Griechisch lesen wir sie, beten wir sie und meditieren wir das. Und das hat mich darin bestärkt, zu sagen, lass es uns aus der Tiefe heraus verstehen. Also ist es richtig, dass wir uns und unsere Situation in Versuchung geraten zu können, durchaus in Beziehung setzen zu dem, was auch Jesus betrifft. Und dass wir einfach sagen, das ist die eine und letztlich einzige Versuchung, zu der sich alle Kleinigkeiten, die in unserem Leben schiefgehen, gruppieren mögen, dass wir nicht herausfallen aus dem Pilgerweg der Hoffnung, den wir gehen, aus dem Weg des Glaubens, auf den uns Jesus ruft, und damit auch sagen, das ist unser Ziel. Wir wollen es im Auge behalten und wir können es ohnehin nicht anders als mit der Gnade Gottes. Jesus macht uns Mut dazu, er zeigt uns den Weg und er verkündigt für uns. Und wenn er dann sagt, kehrt um, dann sagt er das. Und dann sagt er nicht, weiter so, oder wie es oft beim Geburtstag heißt, bleib so, wie du bist. Gemeint ist wahrscheinlich, bleib der, der du bist, aber nicht so, wie du bist. Umkehr tut uns allemal gut. Es hat mich gefreut, als ich gestern noch auf dem Weg zu diesem Vortrag war, habe ich in mein iPhone geschaut im Auto, also nicht am Steuer, habe ich in mein iPhone geschaut und dann habe ich gesehen, da schickte uns der Sekretär der Deutschen Bischofskonferenz den Text eines Briefes, den Papst Franziskus an Bischof Bedford Strom, Ratsvorsitzender der EKD, und Kardinal Marx, den Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, geschickt hat. Gerade gestern, als hätte der Papst geahnt, dass wir über Ökumene sprechen wollen. Und da hat er einmal Rückschau gehalten auf das Reformationsjubiläum und hat gedankt Gott für all das, was da geschehen ist, und gesagt, und gerade in Deutschland haben die Kirchen besonders intensiv dieses Jahr miteinander begangen und vieles gemeinsam getan. Und das ist das Entscheidende, dass wir gemeinsam den Weg der Umkehr und der Bekehrung hin zu Jesus Christus gehen. Eigentlich hat er gesagt, der Hinkehr zu Jesus Christus. Das ist für uns jetzt in dieser heiligen Zeit der Fasten- oder Passionszeit möglich. Umkehr, Hinkehr zu Jesus Christus, und zwar gemeinsam. Amen.